Werbung.
Boah, Stefan, sorry, ich habe überhaupt keine Zeit gerade. Ich muss eigentlich direkt los.
Was ist los?
Ich muss direkt
Komm,
los.
Beruhig dich doch mal.
Stefan, ich muss direkt los zum Pfandhaus. Es gibt da diesen einen Kronleuchter, auf den ich ein Auge habe. Der wird heute versteigert. Und ich weiß genau, dass Rodrigo auch dort sein wird. Ich muss da sein, bevor Rodrigo die Chance hat, ihn zu ersteigern, okay? Ich habe vielleicht jetzt noch 2 Minuten Zeit. Ich habe einfach gerade nicht mehr Zeit.
3 Minuten? Mehr brauche ich gar nicht von dir, um dir zu sagen, was deine optimale private Krankenversicherung ist. Denn dazu muss ich nur einen ganz kleinen Blick in die Clark-App werfen. Denn mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital und papierlos managen, alles in der App. Du kannst sehr viel Geld sparen, denn als dein Versicherungsmakler überprüft Clark regelmäßig, ob du alle Versicherungen hast, die du brauchst. Du machst deinen Bedarfscheck. Da siehst du, bist du unterversichert, bist du überversichert, wo kannst du sparen, gibt es Vergleichsangebote, die irgendwie günstiger sind. Damit aber Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen kann, weil es einen günstigeren gefunden hat oder so, oder halt dann auch neue abschließen kann, erteilst du Clark ein Maklermandat.
Das heißt dann wiederum, dass das Mandat von deinem alten Makler oder deiner alten Maklerin an Clark übergeht.
Das ist nichts Neues, das hat sich nicht Clark ausgedacht, sondern es ist eine ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche. Das heißt, das solltet ihr wissen, wenn ihr euch Clark zulegt. Dafür, der Vorteil ist, alles ist in der App und wird da gebündelt von Clark gemanagt.
Und du kannst natürlich deine Vollmacht zum Maklermandat auch jederzeit wieder kostenlos widerrufen.
Und das Beste ist, wenn du die Clark-App jetzt für immer runterlädst und 2 deiner bestehenden Versicherungen hinzufügst, bekommst du einen Shopping-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro.
Benutz dafür einfach den Gutscheincode UFO54, das ist UFO54, und ladet bestehende Versicherungen hoch, und für jede hochgeladene Versicherung bekommt ihr einen 15-Euro Shopping-Gutschein bis zu einem Maximum von 30 Euro für fantastische Brands wie zum Beispiel
Amazon, Apple oder Ikea.
So, okay, gut. Jetzt haben wir sogar noch 30 Sekunden Zeit. Ich muss zum Pfandhaus. Ich hole mir einen Kronleuchter.
Mach, triff diese komischen Entscheidungen, denn kein Problem. Clark hat alles andere im Griff.
Muss ich den versichern?
Ja.
Werbung.
Das Podcast.
Warum darf man seine Community nicht scheiße finden eigentlich?
Wie fandest du die Intros, die gekommen sind? Die neuen?
Toll, ich fand die alle super. Vielen Dank für die ganzen Intros.
Was hat dir besonders gefallen an den neuen Intros, die so reingekommen sind?
Vor allem die 1:1 kopierten Loops aus GarageBand.
Ah, okay.
Was immer gut ist.
Die auch immer gut.
Weil ich weiß nicht, wenn man mit GarageBand vertraut ist, dann hört man diese GarageBand-Loops überall.
Yeah.
In ganz vielen Podcast-Intros von kleinen Podcasts. In
YouTube-Videos auch.
Ja, total viel. Und ich glaube, viele kennen die aber einfach nicht als GarageBand-Intros. Deswegen denken die sich, wow, was für ein fetziger New York-Style-Jazz-Jingle.
Ich war mal so sauer auf dich. Weil ich hab mal wirklich in so einem komischen Anflug von eines Höhenfluges gemeint, ich schreibe jetzt mal ein Orchesterstück in GarageBand. Und hab mir wirklich ewig lang daran gesessen, ein Orchesterstück geschrieben. Dann habe ich es dir gezeigt und du meintest, ja, ganz cool, aber hast du nur aus diesen Loops gebaut, oder? Und ich dachte mir, was zur fucking Hölle. Auf der einen Seite ein Kompliment, weil es so klingt wie ein extra für GarageBand komponierter Loop.
Ja.
Aber auf der anderen Seite fand ich das so gemein. Und ich glaube, in dem Moment hast du gar nicht gemerkt, wie viel du den Schaden in mir anrichtest.
Ich weiß, ja, das tut mir
Seitdem habe ich auch nicht mehr komponiert.
Habe ich wirklich deine Kompositionsknospe zerdrückt?
Ja. Es hätte das neue, so ein pathetisches Intro für Podcast-UFO werden können, aber jetzt ist es nichts. Es ist sehr pathetisch. Es klingt so ein bisschen wie so ein Newsroom, wie das Intro von The Newsroom.
Ja.
So wahnsinnig, wo man sagt, okay, jetzt sagt gleich jemand, hält gleich eine Rede auf die Nation.
Das ist, glaube ich, wirklich die Serie furchtbar. Mit dem größten Kontrast zwischen Qualität des Intros und Qualität der Serie.
Ich liebe das Intro.
Das ist furchtbar.
Na gut, visuell ist es furchtbar.
Aber es ist auch musikalisch.
Nee, für musikalisch finde ich es ganz toll.
Du glaubst aber nicht, was GarageBand für mich bedeutet. Ne? Also GarageBand ist auf allen Mac-Produkten vorinstalliertes Musikprogramm, wo man selber Musik machen kann. Und früher, ich hatte ja schon Mac, schon bevor alle Mac hatten. Was jetzt cool klingt, was in der Realität aber genau das Gegenteil von cool ist. Weil du hast
diesen Satz auch schon gesagt, bevor den anderen gesagt haben.
Weil es bedeutet hat, dass ich nicht die Videospiele spielen konnte, die alle meine Freunde spielen konnten. Mhm. Irgendwie, oh geil, ich zur Counter-Strike, ja, ich spiele Sims. Was mir aber eine sehr, sehr große Liebe mit Blizzard beschert hat, weil man alle Blizzard-Spiele auf Macs immer spielen konnte, was natürlich direkt der Weg in mein Herz war. Und weswegen auch so wütend war, dass man Overwatch, das aktuelle Spiel, nicht auf Mac spielen kann. Aber wir hatten GarageBand. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten GarageBand.
Ah.
Und tatsächlich ein Freund von mir hatte auch Mac und wir haben nur über GarageBand kommuniziert. Wir haben dann immer so wirklich diese einzelnen Loops stundenlang angehört, weil früher war ja das Internet nicht da. Ja,
wenig war viel, kann man auch sagen.
Genau, das heißt, alles, was man auf seinen 120 Megabyte auf der Festplatte gespeichert hatte, that's it. Das war das, der Kosmos, in dem man sich bewegt.
Ja, das eine heißt, U2-Album.
Ja, ich hatte tatsächlich ein Best-of-Robbie-Williams-Album, das ich mir 200 Mal angehört hat. Ja. Ich hatte den Herr der Ringe, die Gefährten-Soundtrack 500 Mal angehört. Und ich hatte tatsächlich eine Simpsons-CD mit allen Liedern aus den ersten 8 Simpsons-Staffeln.
Wirklich?
Brillant. Und auch so ein geniales Produkt. Ich habe das Gefühl, wenn man im Urlaub, und da kommen wir gleich zu dir, im Urlaub findet man die besten Sachen.
Sie.
Weil man nicht das Gefühl hat, nicht nur sind es dieselben Produkte wie zu Hause in einer anderen Variante. Also statt Erdbeerschokolade zu Hause gibt es dann Paprikaschokolade in Ungarn.
Ja.
Sondern es ist eine ganz andere Art von Produkt. Und zwar habe ich diese Simpsons-CD gekauft als eine Kombination aus Musik-CD und Puzzle.
Puzzle.
Das war eine Box, da war unten die CD drin und komplett
oben. Die musstest du zusammen puzzeln.
Komplett oben aufgefüllt mit Puzzle. Und es ist so eine Kombo, wo man sich denkt, okay, ist das hier so, dass man immer das Album und kriegt noch ein Puzzle dazu?
Also irgendwann hat er herausgefunden, dass alle Puzzle gleich gestampft sind.
Ja.
Das heißt, dass alle, je nach Größe, gibt es halt eine so eine große, so eine Presse.
Ist das so?
Und die presst das Bild in Puzzleteile zusammen, da wird gemischt, dann kommt so eine Mischmaschine. Oder so gelangweilte Hausfrauen, die da am
Fließband stehen. Aber kann man das Gitter nicht mal drehen? Also sagst
nee, du, es wird nicht gedreht. Und da hat jemand da herausgefunden, dass man einfach jedes beliebige Puzzle einer gleichen Größe ineinander puzzeln kann. Da hat jemand ein Pferd in eine Lokomotive gepuzzelt. Ist scheißegal.
Riesige Verwirrung. Ja.
Verwirrung.
Das ist bis heute nicht wieder geordnet.
Aber das fand ich total interessant, dass man da so wenig. Aber das ist auch jetzt, das auffällt. Im Jahre 2018 fällt irgendwie auf, weil alles war gleich. Wir hätten uns nie anstrengen müssen.
Das ist ja wie bei den Chicken Nuggets, wo es nur 6 Formen gibt.
Bone, Bell, Boot und Ball. Es gibt den Ball, es gibt den Boot.
Was? Ball, Boot, Bell und Ball.
Bone, Boot, Bell und Ball.
Bone, Boot, so. Bell, Ball.
Es gibt den Bone. Den kennt jeder. Vorne dick, hinten dick, Mitte dünn.
Oh,
der Knochen.
Der Beste.
Dann gibt's den Boot. Jeder kennt den Boot. Jeder kennt den Stiefelform. Jeder kennt den Stiefelform. Dann gibt's den Ball. Klassisch rund.
Ja. Yeah.
Und dann gibt's die Bell. Die eine schmale Seite hat eine
Bone,
dicke
Boot,
Seite.
Bell, Ball.
Bone, Boot, Bell,
das
Ball.
Das ist ja unfassbar.
Und es gibt nur diese 4.
Naja, gut, beim Bone hast du es ein bisschen übertrieben. Das ist einfach ein Rechteck.
Nee, Bone,
Boot, Bell, Ball. Das
Bone,
ist
Boot,
ja
Bell, Ball.
Das ist meine Wer wird Millionär-Frage. Wie heißt welches ist keine Form?
Und welches?
Bone, Boot, Bell.
Schade, dass es nur bis Bell. D geht. Leider. Nee, besser wäre sowas wie
ein anderes Wort mit B.
Ja, oder welches
Lebensmittel? Ein englisches vierbuchstabiges Wort mit B.
Welches Lebensmittel hat die Formen Bone, Boot, Bell und Ball? Chicken Nuggets, Döner. Mortadella?
Welches ist keine Form? Bone, Bird, Bell, Ball. Oh. Und dann
Bird. Ja, das fand ich sehr interessant. Das stimmt schon.
Wahnsinn.
Wo wir gerade bei GarageBand Loops waren. MIDI. Ich weiß nicht genau, was es ist. Hat einen sehr großen Teil meines Lebens eingenommen. MIDI-Musik.
Ja.
Die man immer so hergestellt hat mit seinem Yamaha. Ich hatte früher so ein Casio-Keyboard, da habe ich mal MIDI-Musik mitgemacht. Keine Ahnung, es gibt MIDI-Stecker. Ist es eher Stecker? Ist es eher ein Format? Ich habe keine Ahnung.
Ich
dachte mir, als ich zum ersten Mal die Truman Show, den Film The Truman Show geschaut habe, dachte ich mir, der kann ja in seinem Leben, wenn er Radio hört, ist eine Fernsehsendung. Wenn Truman Radio anmacht, können die ja kein echtes Lied spielen. Der hat bestimmt in seinem Leben nur MIDI-Musik.
Nur Schrott gehört.
Ja, nur so GEMA-freie Scheißmusik gehört.
Oh Gott, der Arme.
Und eigentlich finde ich, ist ein toller Film an sich. Und die Prämisse ist noch besser als der Film. Und ich würde mir wünschen, dass es dann noch einen zweiten Teil zu gäbe irgendwie.
Ja,
wo man so ein paar Sachen.
Kannst du per Definition keinen zweiten Teil machen.
Nee.
Er geht noch mal rein, hat seinen Schlüssel vergessen oder was?
Wie soll das sein? Er hat angelassen. Nee, aber er hat so ein paar Sachen liegen lassen einfach. So die Musik, die er mal gehört hat, dass man, er kommt in der echten Welt jetzt auch nicht klar. Das will ich sehen. Ich will sehen, wie er in der echten Welt nicht klarkommt und sich selbst so eine Welt um sich herum baut. Vielleicht Social Media wäre genau sein Ding.
Was war das denn gerade? Ist gerade Staub in der Nase.
Weißt du, in der Moderationsschule wird man noch viel vorbereitet. Nicht, dass Fliegen plötzlich einen angreifen in die Nase fliegen.
Doch, in der Frank-Elzer-Masterclass haben wir in einem Fliegenraum moderieren müssen.
Na toll, aber ihr wart in Europa die einzige Journalistenschule mit einem Fliegenraum, das weiß jeder.
Ja, aber ist es nicht eher andersrum? War es nicht so, dass die eher Werbung gemacht haben in der Welt? Dass sie dann irgendwie immer die Produkte angepriesen, dass der Nachbarn immer gesagt hat, hey, wollen wir nicht mit unserem neuen Fisco-Rasenmäher
den
Rasen?
Und dann Truman so, ich hasse den Fisco. Und alle so, wow, wir schalten um. Werbung, mach Werbung.
du Quatschkopf. ich weiß auch vor allem.
Unser Quatschkopf.
Das ist ja immer so, ich glaube, meine GarageBand Hysterie ist genau in die Zeit gefallen, in der ich mir ein Instrument aussuchen wollte. Und ich war lange noch bei Trompete, du. Mein Leben wäre gesamt anders verlaufen.
Aber du siehst auch aus wie Trompeter. Das ist eine Trompeterfigur. Naja.
Und dann gab es aber bei GarageBand die Kategorie oder diese Art Clip Acoustic Noodling.
Ja.
Acoustic Noodling.
Noodling.
Und mich hat da so fasziniert, Acoustic Noodling. Vielleicht kann man was vorspielen aus der Kategorie Acoustic Noodling, dass ich mir dachte, ich will auch akustisch nudeln. Und ich will das auch machen. Und weil auch das Englischverständnis als Kind war ja damals nicht so krass, wie es heute ist.
Rumnudeln.
Ich will einfach ein bisschen auf einer Gitarre rumnudeln. Und so habe ich mir dann gegönnt.
Was ist Nudeln?
Und allein, ich habe, glaube ich, 100.000 Tracks gemacht. Immer wieder die Trompeter. Weil die haben genau, da gab es zwei, die haben genau zusammengepasst.
Yes.
Ja, das war großartig.
Puzzle. Aber das ist aber interessant.
Aber es war großartig. Und vor allem.
Wir müssen mal eine Musikfolge machen. Wir müssen mal eine Folge machen, warum Nudeln.
Oh ja, und da schäme ich mich tatsächlich heute noch dafür. Und zwar, irgendwie hatte ich dann aus irgendeinem Grund mehr Loops als alle anderen. Irgendwo, weil ich glaube, es kam über meinen Vater. Mein Vater hatte nämlich, der war großer Mac-Fan.
Loop-Fan.
Und der hatte das Mac-Magazin. Und ich glaube, da war mal bei einer CD dabei mit so Bonus-Sachen für GarageBand.
Oh. Und dann kannte jemand einen Loop nicht und du hast gesagt, der habe ich selber komponiert.
Und
habe ich rumgenudelt.
Und plötzlich hatte ich mehr. Und da waren nicht nur zusätzliche Loops dabei, sondern auch fertige Songs. Och. Also wirklich so ein
hier,
wirklich,
Anna, den habe ich für dich komponiert.
Ja, aber wirklich so ein einfach so ein richtig ordentlicher Rocksong. So richtig mit Gitarre, Bass, allem. Und dann auch wirklich den richtigen Komponenten, die so ein Song hat, mit Chorus und dann der Zwischenteil. Und dann irgendwie habe ich das halt so auf dem Rechner gehabt und dann war ich halt bei Freunden. Und dann, also, ja, hört es euch mal an irgendwie. Habt ihr einfach mal was zusammengeschmissen, ein bisschen rumgenudelt, guckt mal an und alle so, what? Das ist so
bevor
gemacht?
Bevor der Sänger einsetzt, auf Stopp gedrückt.
Bevor Freddie Mercury einstimmen konnte. Und ja.
Dim, 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 dim. Dim, 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 dim.
Das hast wirklich du gemacht. Und alle fanden es super und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber einfach so dieses Angeben, das war ja als Kind viel präsenter, ne? Dieses einfach zu präsentieren. Also weiß nicht, heute macht man das vielleicht subtiler.
Nee, aber voll weird, dass man in einem Alter, es ging viel um Status im Kindergarten. Und in einem Alter, muss man sagen, wo niemand der anderen was geleistet hat, meinte man selber, was leisten zu müssen.
Ja.
Im Endeffekt hat, glaube ich, niemand was geleistet.
Nee.
Und es ging oft darum, auch Dinge von anderen kaputt zu machen.
Ja.
Weil ich glaube, es ist sehr, sehr selten so, es ist auch in dieser Dokumentation ja so, von den Jungs allein zu Hause, die haben halt nichts gebaut. Und ich glaube, es ist wirklich was für Kinder spricht. Die kriegen nichts hin. Die machen eher Dinge kaputt.
Ja.
Kaputt machen ist besser, sind die wesentlich besser drin als im Aufbauen.
Ja.
Das ist interessant.
Ich meine, es kam natürlich irgendwann raus, dass der Song geklaut war. Natürlich, irgendwann kam dieses Update auch für alle anderen. Und dann hat jeder von diesen Freunden, jeder meiner drei Freunde, die es gehört haben, für sich alleine zu Hause bemerkt, sag mal, der Florentin hat mich einfach angelogen.
Das gibt's nicht.
Aber es wurde natürlich nie an mich herangetragen. Aber trotzdem.
Nein?
Nein, du kannst ja nicht sagen, hey, der Song, den du mir von dem Jahr gezeigt hast, der war nicht von dir. Also es war, manchmal ist man schwach.
Ich teile mein Leben in so ein paar Kapitel ein. Und ein Kapitel, Kindheit, endet mit, als ich herausgefunden habe, es heißt GarageBand und nicht GarageBand.
Ja.
Weil das ist eines dieser Dinge, die man nur sieht. Jeder weiß, was gemeint ist. Du siehst es geschrieben und du denkst Garage, Garage.
Ja.
Ja, das ist aber Garage.
GarageBand. GarageBand.
Mir geht's nicht gut. Ich habe die schlimmste Mischung aus wahnsinnigem Hunger, pochende Kopfschmerzen
und
wahnsinnige Müdigkeit.
Warum, was ist los mit dir?
Jetlag, glaube ich. Ich weiß es nicht genau.
Oh, dann kommen wir jetzt zur großen Top-Story der heutigen Folge. Heute ist übrigens Folge 150. Ist dir das klar?
Nein.
Das ist die unspektakulärste Jubiläumsfolge aller Zeiten.
Ey, nichts an dem, was wir gerade gesagt haben, ist dem würdig.
Nee. Aber ich meine, wir haben jetzt ein Achteltausend.
Nee. 125 ist ein Achteltausend.
Ja, stimmt. Wir sind jetzt ein Siebteltausend.
Ja, in etwa.
7,2tausend.
Mhm. Wir kommen der Sache schon näher.
Aber Halbtausend sagt man nicht, ne? Also man sagt ja eine halbe Million, aber man sagt nicht Halbtausend.
Eine halbe Tausend.
Nee. Aber vor allem, was hat Tausend für einen Artikel? Hm? Also man sagt ja die Million.
Der Tausi?
Der Taui?
Der Tausender? Der Tausend.
Der Tausender.
Die Tausend, würde ich sagen.
Die Tausend?
Die Tausend.
Ich habe eine halbe Tausend.
Ja.
Ich habe ein halbes Tausend Hühner.
Und dann der Mathelehrer, was denn? Kartoffeln,
Schrottbeutel, Pflaumen.
Oh, fuck you, Mathelehrer. Oh, ich habe die Einheit vergessen. Es geht um die fucking Einheit. Es geht darum, dass ich auf die Zahl kam, wenn die richtig war. Was? Und immer alle Mathelehrer haben immer gesagt, was denn? Kartoffeln, Gramm.
Es geht darum, dass ich die Frage nicht verstanden habe und dann Nasenbluten auf das Papier hatte und nichts hingeschrieben habe. Das ist das eigentliche Problem,
ja, das sind die Probleme eines Kindes. Und Nina, die guckt mich schon seit einer Woche mit dem Arsch nicht mehr an, obwohl ich sie liebe. Ja, da fehlt den Lehrern dann auch einfach das Feingefühl, um mit den Kindern umzugehen.
Vor allem, ich habe letztens so eine Doku gesehen über Mobbing und da war es so dieses, das ist ja so ein bisschen...
Dein Leben?
Wow, es war ein Spiegel. Da ist ja so diese Fantasie, die viele haben, so den Mobber konfrontieren. Na, also so nach nochmal irgendwie keine
Ahnung. Halt, stopp!
Ja, aber auch jetzt keine Ahnung, du wirst gemobbt dein Leben lang und dann bist du irgendwie super krass. Und dann konfrontierst du den Mobber nochmal so von wegen so, na, was bist du jetzt und was bist ich jetzt? Und dann mobbst du zurück.
Da sind Filme halt oft misleading, weil am Ende jedes Films machen das halt alle Hauptfiguren, gehen am Ende zurück zum Mobber und besiegen den dann halt. Und das ist halt einfach falsch. Das passiert im echten Leben nicht.
Nee, weil der Mobber nimmt dir immer noch deinen Rucksack weg und wirft ihn in den Mülleimer, auch wenn du Bill Gates bist.
Mobber haben keine Character-Arc.
Ja, Mobber haben immer gewonnen am Ende. Ist einfach.
Ja.
Und vor allem diese ganze Doku baut darauf auf, dass am Ende dieses Mädchen, das gemobbt wurde in der Schule die ganze Zeit und dann so, ja, wie war das für dich? Ja, schrecklich und so. Und du denkst immer, okay, geil, am Ende gehen die da hin zu dem Mobber und machen den fertig und dann wird er gefilmt und dann irgendwie, ah, jetzt hier, ich bin in der Doku und du nicht. Und dann, ah, was sagst du denn, was fällt dir ein und so. Und dann am Ende konfrontieren sie den Mobber und der Mobber einfach so, nee, ich kann mich doch nicht dran erinnern. Doch, du hast mich doch immer geärgert.
Nö.
Abspann. Einfach unbefriedigendes Ende einer Doku einfach. Schrecklich. Wo ich mir denke, ich habe mir jetzt 25 Minuten lang angehört, was sie für eine schreckliche Kindheit hatte. Und am Ende habe ich nicht mal den, wo ich dann sage, so, aber jetzt bist du der Doofe.
Das fand ich auch das Schlimmste bei Making a Murderer, wo du diese Serie guckst und die ganze Zeit denkst du, das sind ja wirklich, ist ein Commitment. Das sind 10 Folgen, eine Stunde.
Ja.
Und du guckst die ganze Zeit dem zu und denkst, es kann nicht sein, dass der im Knast ist. Und dann kommt ab Folge 5 irgendwie ein Zeitsprung und denkst, oh fuck, und er ist immer noch im Knast. Und er muss doch endlich mal freikommen. Und dann denkst du, dann geht's am Ende ja so ein bisschen aufwärts und denkst, okay, da hat irgendwie die Verteidigung noch ein paar Beweise irgendwie an den Tag gelegt und so ein paar Sachen in Frage gestellt, die Staatsanwaltschaft gefunden hat. Okay, wir kriegen das hin. Und dann plötzlich, und ich wusste nicht, dass das die letzte Folge ist, die letzten 10 Minuten der letzten Folge, kommt ein Zeitsprung und wir springen 18 Jahre in die Zukunft und er ist immer noch im Gefängnis. Und du denkst, what the fuck? Und dann und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe 10 Stunden geguckt für einen Scheiß und dann, klar, die Botschaft am Ende ist natürlich so stärker, dass das fucking amerikanische Rechtssystem gewisse Fragen aufwirft.
Yeah.
Aber trotzdem, man ist einfach gewohnt, gut, Dokumentationen haben halt kein Happy End, natürlich nicht, die haben keinen Spannungsbogen, die haben gar nichts am Ende. Und dann, das fand ich so frustrierend, wirklich Zeitsprung, 17 Jahre in die Zukunft und er ist immer noch im Gefängnis. Ciao!
Das war ja, ist ein bisschen das Problem. So, jede Geschichte macht ja so ein Versprechen. Hör mir zu. Am Ende, ich habe schon eine Idee, wo es hingeht.
Am Ende hat sich's gelohnt.
Am dass Ende du hat sich's gelohnt. Ist. Aber die Realität ist halt nicht so. Aber ich meine, bei Filmen manchmal funktioniert es halt auch nicht so. Das ist dann auch so das Problem, wenn man nicht merkt, dass es die letzte Folge war. Das passiert mir oft bei Serien, dass ich nicht merke, dass es die letzte Folge
war. Und dann warst du Staffelfinale und denkst, was?
Und du denkst dir dann, oh Mensch, ja, Gott, kam jetzt aber lange keine Folge mehr.
Man geht anders rein in eine Folge, wenn man weiß, es ist das Staffelfinale.
Das stimmt. Ich glaube, es ist auch ein befriedigenderes Ende, wenn du weißt, dass es das Ende ist.
Ja, ja.
Weil du dir denkst, jetzt hat der noch mal die Lektion gelernt, genau. Dass er vielleicht...
Und wenn du daran nicht auf die Acht ist
ja.
Und du immer noch auf Folge 9 eingestellt bist, dann funktioniert es nicht.
Es gibt verschiedene Serien, wo ich immer noch auf neue Folgen warte, aber die sind seit Jahren aus.
Ja.
Das war's.
Aber das ist, glaube ich, auch, was wir gerade sagen, was wir so lustig hier vor uns herwerfen mit die Realität ist nicht wie die Dokumentation. Aber ich glaube, genau das ist der Grund, warum ich das mache, was ich mache. Also warum wir beide eher dann Fiction machen oder eher Comedy machen und aus der Realität damit fliehen. Weil wir beide kommen nicht klar.
Wir können uns das Ende schreiben, dass wir in der Realität
Wir machen. Können uns unseren Mobber so schreiben, dass wir am Ende die Sieger sind.
Dass es zum Kampf kommt. Oder dass nicht fucking Darth Vader sagt, nö, ich weiß nicht, wer das ist. Ich dachte, das wäre der Vater vielleicht. Hä? Nee, kann ich nicht.
Was?
Gut, dann fahre ich jetzt wieder. Und du willst nicht noch was sagen? Nee. Ciao. Wer hat das fucking Skript geschrieben, Mann? Hier passiert gar nichts am Ende.
Nee, mein Drehbuch kommt auch nicht zum Kampf am Ende. Ich will ja nicht kämpfen.
Nee. Ich meine, der Todesstern ist groß. Das dauert erstmal, bis Luke ihn gefunden hat.
Wusstest du?
Der muss sich erstmal durch die. Hallo? Sorry, ganz kurz. Entschuldigung. Darth Vader?
Oh, den habe ich zuletzt vor drei Dekaden her sein gesehen.
Okay, auch nur wenn es eine Science-Fiction-Welt ist.
Ich weiß
Dekaden
nicht.
Dekaden jetzt nicht unbedingt.
Gib mir zwei Dukaten und ich lasse dich vielleicht durchs Tor.
Gut, also drei Kreuzer und du hilfst mir weiter. Alles klar.
Ja, yeah. Hier gehen sie einfach durch die Tür.
Ich lasse die Münze springen.
Lass die Münze springen, Cowboy.
Okay. Und so durch 500 Räume bist du endlich bei Darth Vader angekommen.
An weirden Leuten kommt man da vorbei.
Wusstest in der Serie könnte man das machen.
Wusstest du, dass der Todesstern am Ende von Episode 4 gar nicht mehr eine Bedrohung da sein sollte? Bis zur fast letzten Schnittfassung hat Luke den Todesstern zerstört. Ohne dass der nochmal den Planeten, um den er kreist, in 4, glaube ich, bedroht hat. Und angefangen hat zu schießen.
Ach so.
Und Luke hat es ja im letzten Moment geschafft, diese Katastrophe abzuwenden und Todesstern zu zerstören. In allen Schnittfassungen davor hat der Todesstern nichts gemacht, er hat einfach angegriffen. Absurd, ne?
Vor allem, wenn es da nicht klappt, versuchen sie einfach nochmal nichts.
Ja, genau, versuchen sie es nochmal.
Okay, Plan 2, Dienstag.
Ich habe theoretisch unendlich Laserschüsse. Wir können das eine Zeit lang durchhalten. Das fand
ich interessant. Ich habe dir letztens geschrieben, was soll diese in der Einflugschneise Yavin 4, großer Endkampf Episode 4, deswegen 4. Warum? Luke hat doch dann diese Klappe vorm Gesicht, dass er nichts mehr sehen kann.
Nee, keine
warum
Klappe.
Macht er das? Warum
das ist doch deren Autopilot. Oder nicht? Das ist auch keine Klappe, wo man nichts mehr sehen kann. Die haben einfach diesen 8-Bit-Monitor. Aus Retro-Gründen haben die sich gedacht, oh, lass uns so 8-Bit-Sachen reinbauen. Wir können es dann mit Lasern schießen, aber keine Ahnung, wie 4K gehen soll.
Er klappt das Visier weg.
Autopilot weg. Und dann hat er ja freie Sicht und kann mit seinen eigenen Augen hingucken und dann gelingt es ihm. Mit der Macht.
Aber der Helm, mit dem er trainiert, mit dem Laserball, der hat schon so ein Visier, wo man einfach nichts mehr
sieht. Wo man nichts mehr sieht. Du hättest einfach eine Augenklappe
nehmen. Was ist das für ein Helm?
Eine Augenbinde nehmen können. Aber gut, man hat sich einfach.
Das ist Science Fiction.
Ach so, meinst du das?
Aber warum gibt es diese Helme, die einfach Klappen haben, wo man nichts
mehr sieht? Übungshelme für angehende Jedi.
Aber das ist der letzte Jedi, den es gibt.
Die hatten sau viele Helme rumfliegen noch.
Aber der Helm ist doch auf dem Millennium Falcon. Warum haben die so einen Helm, so einen Jedi-Trainingshelm?
Obi-Wan in seiner Nike-Tasche mitgenommen.
Obi-Wan hat nichts mitgenommen. Ich meine, warum sieht der genauso aus wie die X-Wing-Helme? Jedi und die Rebellen-Allianz haben jetzt erstmal nichts miteinander zu tun.
Du, ich kenne die Scheiße auch noch aus irgendwelchen YouTube-Videos und irgendwelchen Websites. Angelesene Scheißwissen.
Ja, du warst nicht auf 5 Star-Wars-Cons.
Nee. Da wird über andere Sachen gesprochen.
Mhm. Du hast Jetlag? Wo warst du denn?
Ach nö, gerade einfach.
Nö, ach so,
einfach aus müde vom einfach. Tag einfach hören müssen.
Ja.
Nee, ist ja ausgefallen, die Folge.
Ja,
kam sehr viel Wut von euch zurecht. Nee, nicht zurecht, weil wir vorher angekündigt haben, dass 2 Wochen ausfallen. Und wir haben sogar noch voraufgezeichnet. Und wir dachten, wow, jetzt freuen sie sich. Nee, es kam Hass, weil trotzdem eine Folge ausgefallen ist. Ich war in Mexiko.
Mexiko.
Damals die Caballeros.
Arriba.
Ich war in Mexiko, das war wirklich interessant. Eine Woche in Mexiko, 10 Tage war ich da, fantastisch. Wirklich ein es war, ich dachte, ich wollte den Urlaub nutzen, um mich mal ein bisschen zu erholen. Keine Chance. Mexiko ist einfach ein wildes Land, ohne Regeln, komplette Anarchie. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Autofahren war einfach der absolute Horror. Ich hatte so einen Mietwagen, mit dem man da rumfährt halt. Und das ist saugefährlich. Hier bestimmt bin ich 5 Unfällen ausgewichen. Dann kommen plötzlich, weil die Geschwindigkeit, niemand hält sich an Regeln. Also, und stellt euch mal vor, es gibt tendenziell Regeln im Straßenverkehr. Jetzt hält sich aber niemand dran. Niemand hält sich an Geschwindigkeitsvorgaben. Mhm. Was macht man dann als Regierung? Richtig. Man baut etwas in die Straße ein, das einem nicht gestattet, schneller zu fahren, sonst bist du tot. Die haben es genannt Tope, diese Hübel.
Ja, Geschwindigkeitshübel.
Geschwindigkeitshübel. SHs, ja. So, und die sind im Straßenverkehr einfach. Jetzt haben die, nehmen es die aber auch nicht so richtig ernst mit Beschilderungen und Warnschildern. Und dann bin ich vom Flughafen direkt nach Tulum gefahren, das war die erste Strecke. Und es war schon dunkel und ich bin mit 130 Sachen drüber gefahren. Und dann kam einfach eine Tope. Und dann ist das Auto abgehoben. Meine Stirn ist direkt gegen das Autodach gestoßen. Alle Mitfahrer haben geschrien. Es war schlimm. Und dann vor mir, dann war Stau und vor mir krabbelte ein Baby auf der Hutablage rum. Und der Kofferraum hat gesprochen wie so ein Riesenmund, der einem auslacht auf Mexikanisch. Der ist einfach mal auf und zu gegangen.
Ja.
Und wenn du Brücken fährst, dann fährst du wie so Wellen, weil die Brücken nicht so gebaut sind, dass sie gerade Straßen erhalten können. Mhm. Es ist einfach ein wildes Land. Und da muss man sich dran gewöhnen. Und die ersten 3 Tage waren nicht wahnsinnig anstrengend. Ich habe die ganze Zeit geschwitzt, weil es so warm war und weil ich Angst hatte, panische Angst. Irgendwann wird man einfach... Und dann gleicht man sich so ein bisschen an.
Yeah.
Es ist wahnsinnig viel Verkehr, es ist wahnsinnig laut die ganze Zeit. Es war nicht so erholsam, wie ich dachte. Aber ich die Reise war ja auch nicht zum Spaß da. Ich wollte halt die Maya wieder fahren.
Yeah, yeah.
Weil die Maya sind weg. Die Maya sind einfach verschwunden.
Yeah.
Es war eine Hochkultur, die haben vor Tausenden von Jahren gelebt. Manche von denen haben vor Christus schon gelebt. Und die haben krasse Bauten gebaut. Die waren zu ihrer Zeit, war das die entwickelste Zivilisation auf der ganzen Erde. So, deren Tempelanlagen waren das Rom, das New York der damaligen Zeit. Und die sind einfach verschwunden. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein.
Die Leute sind einfach abgehauen.
Man weiß nicht genau, warum diese Zivilisation einfach geendet hat. Und man weiß nicht, wo die Maya sind. Manche sagen, von Aliens abgeholt. Und so weiter. Und ich dachte mir, da gehe ich mal auf die Spur. Und deswegen Mexiko, nicht wegen Strandurlaub und so.
Klar, da ist da halt
zufällig dran. Naja, ich sag mal so, am Ende habe ich sie gefunden, aber es war ein Abenteuer. Ich bin dann wirklich auf so ein paar, ich war an 3 verschiedenen Maya-Ruinen. Mhm. Das ist wirklich zu empfehlen, das ist wirklich richtig cool. Und bei einer hatte ich so einen coolen Guide, der ein Mexikaner, der einfach da die ganze Zeit rumläuft und Leuten das zeigt. Und der ist, den kannst du einfach, den gibst du 50 Euro. Er hat auch Euro genommen, komischerweise. Und das ist sein Job. Und der führt er dich halt rum. Und da waren wir irgendwie zu dritt oder so. Und der hat uns da rumgeführt. Und der hat uns dann alles über die Maya erklärt. Und das ist fantastisch, weil die hatten sogar, da gibt's ja diese große, ich war in Chichen Itza, das ist diese große Pyramide, die man kennt auch. Wenn man an Maya denkt, denkt man immer zuerst an diese Pyramide.
Ja.
Und das ist ein Riesengelände. Da gibt's auch noch andere. Die haben auch ein Planetarium gehabt, so eine Sternwarte quasi, wo sie den Himmel beobachtet haben. Die haben auch, die Pyramide ist quasi auch als Kalender aufgebaut. Und die haben getippt, ein Jahr hat ungefähr 360 Tage. Die haben es also verdammt nochmal genailed fast. Und dann nebenan gibt's andere große Bauten. Ich habe gefragt, was ist das? Können wir nicht dahin zuerst gehen? Also ja, okay, cool. Und dann sind wir dahin gegangen, weil die meisten interessiert das gar nicht so richtig. Aber das ist eine Sportanlage, das war eine Arena. Die haben Sport gemacht. Und das ganze Gebäude, mir hat sich nicht erschlossen, was die da gespielt haben. Weil man muss sich das so vorstellen. Es sind 2 längliche, riesenlängliche Bauten gegenüber voneinander. In ungefähr, sagen wir mal, 25 Meter Abstand voneinander hast du große längliche Bauten. Also du hast es ist ein Plateau, sieht aus wie eine Bühne erst und dann geht so eine Schräge ab, wie so eine Halfpipe und dann oben hast du auf beiden Seiten in der Mitte dieser länglichen Gebilde einen Ring. Der Ring steht so ab in die Mitte. Sozusagen, dass man, wenn man guckt, längs am Gebilde lang guckt, kann man oben in den Ring reingucken. Mhm. Und das gab's auf der anderen Seite auch. Es sah lustigerweise aus wie Quidditch.
Yeah.
Und dann hab ich gefragt, und was da gespielt wurde. Und nebenan lief so ein deutscher Guide her, so ein offizieller Guide. Der hat ganz laut und auf Deutsch gesagt, und niemand weiß, was wir hier gespielt haben für Sportarten. Ciao, weitergehen, wir gehen zur Pyramide, da könnt ihr auch Fotos machen. Und der Typ, Manuel, hat halt alles gewusst. Er hat alles darüber gewusst, weil er mit Nachfahren der Maya gesprochen hat, was sie da gespielt haben. Und das war wirklich fantastisch. Und er hat uns das erklärt. Und es ist ein wahnsinniger Sport. Du hast nämlich, du hattest einen Ball, einen Lederball, und die haben Fußball gespielt im Prinzip. Mhm. Du konntest nicht mit dem Kopf, mit den Armen, mit den Händen und so, konntest du nicht, mit Ellenbogen konntest du wiederum, konntest den Ball berühren und musstest ihn zu deinen Teammitgliedern spielen. 6 gegen 6, die einen standen an der, und das ist, Feld ist halt, also wenn man sich das Rechteck vom Fußball vorstellt und die beiden Tore, muss man das Feld dann einmal umdrehen um 90 Grad.
Ja.
Das heißt, du spielst von der langen Seite auf die lange Seite,
ja,
wie gesagt. Und in der Mitte ist dieser Ring. Und dein Captain steht auf quasi im Tor des Gegners, also auf dieser Bühne gegenüber. Aha. Die einen laufen in die Richtung, die anderen laufen in die Richtung. Und der Captain steht oben. Und er hat einen, so eine Lederausrüstung an seinem Arm, an seinem rechten Arm, Ellenbogen. Und du musst deinen Ball zu deinem Captain hochspielen. Der muss den annehmen mit dem Fuß oder mit der Brust und muss ihn dann mit dem Ellenbogen hoch, quasi nur Ellenbogen hochschnellen und den Ball durch den Ring bringen.
Ach, der Ring, der wiederum in der Mitte des Feldes
ist. Der, ne? Ring ist in der Mitte des Feldes.
Zwischen den Bühnen.
Nee, der ist, hängt oben an der, der, über der Bühne quasi.
Also es gibt zwei Ringe.
Es gibt zwei Ringe, okay, wie, ja, okay. Tore, genau.
Ja, okay.
Und den muss er durch, wie Quidditch dann quasi.
Ja.
Und das ist halt sehr hoch. Und der Ball ist relativ groß im Vergleich zum Ring. Das heißt, das hat fast niemand jemals geschafft. Und das Spiel war vorbei. Und da merkt man, okay, die waren clever, die waren nicht so clever. Weil es, weil sobald einer es jemals geschafft hat, war das Spiel vorbei. Das hat manchmal einen Monat gedauert. Im schlimmsten Fall mehrere Jahre haben die gespielt. Problem ist, die hatten halt kein Licht oder sowas. Die sind halt immer, wenn es dunkel wurde, nach Hause gegangen und haben am nächsten Tag weitergespielt. Es sind Leute gestorben bei dem Spiel und so. Er hat mir das von Messern erzählt und dann gab es auch so eine, so eine Wandzeichnung gezeigt. Ich glaube, die haben sich auch umgebracht während des Spiels. Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, es ging primär darum, den Ball rumzuspielen.
Oder Hotdogs verkauft.
Ja, es ist schwer zu sagen. Chicken Fingers, man weiß nicht genau. Lustigerweise war halt der Typ, der das geschafft hat, mit dem Ball das da durchzubringen, der war einfach ein Held. Der galt als von den Göttern ausgewählt, so sehr ausgewählt, dass er dann getötet wurde.
Oh nein.
Aber er wollte das.
Ja, na gut, aber kein Wunder, dass die Spiele lange dauern, wenn der Gewinner getötet ist. Huch, jetzt dann doch.
Ups, daneben. Ich hab's daneben geschafft.
Nein. Huch, oi, jetzt bin ich ausgerutscht.
Ja, und der hat's dann nicht geschafft.
Das ist das schlechteste Motivationsziel, das ich mir vorstelle.
Ja, und, aber die wollten das tatsächlich sehr gern. Die wollten halt ausgewählt werden und sterben. Weil für die war das Afterlife halt einfach ein riesen Thing. Das fand ich wahnsinnig lustig. Ich muss mal Bilder hochladen, weil das ist unfassbar. Das ist eine riesen Arena quasi. Und rechts und links standen halt die ganze Zeit Leute und haben gejubelt, tausende mit Maya.
Monatelang.
Und irgendwann war auch dann schwierig. Also irgendwann stehen wir vor, ist einem auch egal, wer gewinnt. Kann jetzt mal irgendwie diesen scheiß Ball da rein. Ja. Und die haben, das war wirklich sehr interessant. Ich muss mal Bilder hochladen. Das ist nicht so leicht zu beschreiben. Aber das war halt deren Sport. Und dann war ich noch an einer anderen Maya-Pyramide, ganz woanders, kilometerweit woanders. Und die hatten das in klein. Auch nochmal. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Für Kinder.
Ja?
Dass ich das gleiche
die
Gebäude.
Bringen Kinder um?
Auch. Ich weiß nicht, ob die es nur zum Üben benutzt haben oder sowas. Aber kilometerweit weg war eine andere Maya-Stätte. Und da habe ich das in klein wiedergefunden. Mit diesen Ringen. Und es war, da haben einfach, ja, selbst das war ein beeindruckendes Gebäude, weil das einfach auch ziemlich groß ist.
Ja.
Da müssen erwachsene Maya, sind gestorben wahrscheinlich, um diese Sportstätte für Kinder zu bauen.
Mhm. Für den Nachwuchs einfach.
Für den Nachwuchs.
Weil die sich dachten, fuck, das dauert zu lange.
Ja.
Und unsere letztes Weltmeisterschaft hat 14 Jahre gedauert. Jesus.
Das ist gut. Die sind schon fantastisch, die Maya. Und dann dachte ich mir, ich war schon irgendwann traurig, da waren irgendwann 7 Tage rum und ich habe keinen Maya gefunden. Und dann, bei der letzten Maya-Stätte, wo ich war, war ich schon traurig. Ich bin oben auf die Pyramide geklettert, habe über den ganzen Urwald geschaut, das ist wirklich fantastisch. In Koba kannst du über den ganzen Regenwald schauen, den mexikanischen Regenwald. Und da habe ich aber immer noch keine Maya gefunden, die waren immer nach wie vor weg. Und dann bin ich durch den Urwald gegangen nachts. Es war schon sehr spät, die Sonne ging gerade unter. Und dann bin ich gegangen und zurück auf den Parkplatz, zurück zu dem Auto. Und da plötzlich kam so eine Hochzeitsgemeinschaft an, die dann da diese Gastronomie mieten, um dann da zum Beispiel nach der Hochzeit die Festivitäten zu feiern. Und dann kamen die an und ich dachte mir, okay, cool, dafür wird es mittlerweile benutzt, die Kulturstätten der Maya, um fucking zu heiraten. Dann bin ich zu meinem Auto gegangen und dann sah ich sie. Ein Maya-Kind. Die Nachkommen der Maya sorgen für einen lustigen Abend für Leute, die heiraten. Die ziehen sich dann an, wie sie damals angezogen waren und so. Und da fuhr so ein Kind im Fahrrad über den Parkplatz, im Kreis, auch angezogen wie Maya-Kind. Dann habe ich den Guide gefragt, wer das ist. Und dann meinte er, ja, das sind die Nachkommen der Maya. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe sie gefunden. Die Nachkommen der Maya fahren mit dem Fahrrad
im Kreis
irgendwo in Mexiko. Und tatsächlich gibt es wahnsinnig viele Nachkommen. Und wenn man sich mit denen unterhält, dann erzählen die auch was. Also die kriegen.
Aber was können die denn erzählen? Was kannst du denn
Sachen
heute
aus? Die meisten Sachen wissen wir auch über Wikipedia.
Stefan, erzähl mal von den Germanen. Erzähl mal, wie war das denn?
Es gibt so manche, die dann nach und nach an Familienmitglieder weitertragen, was sie wissen. Und viele Museen wissen auch nicht, was die sich immer weitertragen. Mhm. Diese Sportart zum Beispiel, ich hätte da nicht so viel im Internet drüber gefunden. Das ist schon ziemlich weird. Und da meinte der Tourguide auch, dass es nach Maya-Nachkommen sich wieder erzählen, wie das gespielt wurde und so weiter. Manche Sachen sind nur im Besitz der Maya geblieben jemals.
Ja, und haben sie dir gesagt?
Und ich jetzt.
Ja, und du.
Ja.
Also bist du eigentlich ein Maya jetzt auf eine
Ich bin jetzt ein Maya. Ich wurde aufgenommen in den Stamm.
Also du bist zumindest Teil der Tradition. Ich muss es weitergeben.
Ich fand es wahnsinnig spannend.
Wahnsinn.
Es war schon interessant. Mexiko ist auch so, also ich habe dann da eine Airbnb-Wohnung gehabt, die war richtig cool. Und da musst du halt immer einkaufen gehen in diesen Märkten da. Und es ist schon, wie du sagst, es ist wie ein anderes Land, die alles anders haben. Alles so ein bisschen ja, schlechter. Es ist halt nicht wie Amerika, wo du halt einfach wahnsinnig viel Auswahl hast.
Ja.
Und dann hast du so ein Cereal-Regal, was sich wegflasht. Das ist einfach die Auswahl in Deutschland, aber alles ist so ein bisschen. Du merkst schon die Armut auf jeden Fall. Und gerade da, wo wir gewohnt haben, wir haben ja nicht am Strand da gewohnt, weil Tulum besteht eigentlich nur aus einer großen Strandstraße. Sondern wir haben weiter weg in der Innenstadt gewohnt und da waren die Straßen nicht mehr befestigt, es waren lauter Straßenhunde waren da und die Gegend war schon ziemlich gruselig, wo ich nachts auch nicht mehr rausgegangen wäre. Mhm. Aber was dann wiederum cool war, am Dia de los Muertos, am Tag der Toten.
Da warst du da?
Da war ich auch, darüber war ich ja da und ich dachte ja, dass es wie bei James Bond ist, dass dann alle sich verkleiden und eine gute Parade feiern, das war eher so ein Familienfeiertag und alle feiern für sich und am Strand kriegst du davon gar nichts mit. Aber da war nachts halt, konnte ich nicht schlafen, weil wahnsinnig laut Musik war. Mhm. Nee, Mann, da habe ich mich die ganze Nacht dann einfach auf den Balkon.
Beschwert einfach.
Beschwert, Polizei gerufen.
Silenzio!
Auf dem Balkon. Silenzium! Ich habe mich mit Latein durchgeschlagen.
Silenzio per favore!
Und dann saß ich da am Balkon abends und habe einfach die Musik gehört, was total schön war. Ja. Weil man so ein bisschen was von der Kultur mitbekommt. Und
toll.
Das war wirklich schön, ja. Also Mexiko ist wirklich sehr zu empfehlen. Ist aber eher ein Abenteuerurlaub gewesen als ein Erholungsurlaub.
Hast du auch Fernsehen geschaut, mexikanisches Fernsehen?
Nee, kein Fernsehen.
Nee?
Nee.
Ich dachte, die haben so vielleicht ganz abgefahrene Fernsehshows.
Haben die auch. Das Radio war abgefahren genug für mich.
Und Essen so? Also ist es so ganz scharf alles? Oder wie?
Sehr viel scharf, sehr viel Burrito-Taco. Das war alles schon sehr klischeehaft.
Das ist ein bisschen klischeehaft hier, muss ich ganz
ehrlich sagen. Fajita, Burrito-Taco. Ich habe auch bis heute nicht verstanden, wo die ganzen Unterschiede sind.
Das weiß niemand eigentlich.
Empanadas, Tortillas. Tacos sind auch nicht hart immer. Und Tortillas waren nicht immer weich. Von daher, die Grenzen waren fließend in Mexiko. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, das war meine Mexiko-Reise. Wow. Mach das mal.
Aber wie ist das so der Dschungel? Also ist es wirklich so ganz dicht, dass man da nicht durch kann? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, schon. Also wenn du da selber durchgehen willst, dann kommst du nicht durch. Würde ich auch von abraten.
Weil es wirklich so dicht bewachsen ist, dass man da gar nicht physisch durchkommt.
Ja, genau. Ja. Wobei das Gebiet, wo ich da war, das war ja die Riviera Maya, die ist schon sehr bebaut. Also da hast du dann auch viele Straßen und so weiter. Ich habe aber, weil ich dachte, wow, friedlicher Dschungel. Ich bin nämlich nachts dann von dieser Einmaya-Pyramide, wo ich relativ spät war, wo ich dann so einen Nachtpass bekommen habe, was total gruselig war, weil niemand da war. Und das war auch so eine Pyramide, wo man drauf konnte. Und normalerweise ist das wahnsinnig überlaufen. Aber ich war halt so spät da, dass ich quasi fast alleine da war. Da waren drei andere Menschen. Auf dieser riesen Gelände. Mhm. Und da bin ich dann nachts durch den Dschungel gelaufen, zurück zum Auto, wo ich dann den Maya auf dem Fahrrad getroffen habe. Und da dachte ich mir, komm, du nimmst mal den Dschungel auf. Wie friedlich das ist. Wie weitläufig gerade niemand um mich herum ist.
Ja.
Und ich dachte mir, wow, der friedliche Dschungel, das ist das Geräusch, was der Dschungel macht. Es ist einfach wie so ein Tinnitus. Milliarden Zikaden. Ja, es ist wahnsinnig schlimm. Und dann aber zum Vergleich, fast beruhigender, eine mexikanische Innenstadt. Wahnsinnig lustig. Wahnsinn. Also das ist wirklich sehr viel Action. Selbst im Dschungel ist einfach wahnsinnig laut.
Aber einfach diese Tiere, die einfach die Evolution dazu hingebracht hat, so maximal nervig zu sein.
Ja.
Einfach so maximal. Geht's nicht noch ein bisschen lauter? Ich glaube, Zikade ist sogar das lauteste Tier der Welt.
Ja, auch weil hier die Evolution versagt. Weil ja wahrscheinlich die Tiere, die sich am besten fortpflanzen, die am lautesten sind. Also werden die immer lauter. Immer lauter.
Ja, das stimmt.
Und irgendwann ist die Erde nicht mehr zu ertragen.
Ja, das stimmt. Wo ist das Maximum? Wenn man einfach selbst hier die Zikaden aus Majastan hören würde, einfach konstant. Wahnsinn. Gibt's Tiere, die ihre Ohren zumachen können? Also so wie so Ohrenlider haben, die einfach dann so.
Das weiß ich nicht.
Weil ist ja schon, also ich meine, das Gehör ist ja interessant, weil das ja das Gehirn das Gehör ja am besten ausblenden können muss. Weil es ja konstant Signale bekommt. Das heißt, das Gehirn ist besonders gut darin, halt so konstante Geräusche rauszufiltern und sowas rauszunehmen. Weil bei Augen sagt das Gehirn halt einfach, guck weg.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du das manchmal hörst, du guckst in die Sonne und das Gehirn so,
don't.
Einmal wegbeten.
Hey.
Hallo. Hallo. Einmal kurz wegschauen, bitte.
Hey, okay. Check. Frankie hier.
Du, pass auf, folgendes. Ich krieg hier gerade von der Retina einiges rein und guck mal kurz zur Seite. Oder halt Augenlider zu. Aber doch, Ohr geht nicht zu.
Was ich total spannend finde, wo ich auch drüber nachdenke, was, wenn das Menschen hätten, Pferdeohren. Die können ja so sich wegdrehen. Die können ja in die Richtung sich drehen, in die sie hören wollen. Wenn das Menschen hätten, könntest du immer sehen, wenn jemand gar keinen Bock auf dich hat. Wenn er einfach so das Ohr von dich plötzlich wegdreht, einfach so 180 Grad weg.
Ja.
Katzen haben das auch so ein bisschen, glaube ich.
Ja, das stimmt schon. Das wär eigentlich ganz gut. Guck mal, hier hinter dir. Und dann so, kannst du einfach so hinter dich hören.
Hör mal hinter dich, sagt man auch nicht.
Wie praktisch.
Ja. Schau mal hinter dir, sagt man.
Ja, genau.
Hör mal hinter dir.
Hör mal nach links. Hör mal nach oben, sagt man nicht. Man sagt, schau mal, schmeck mal nach links. Schmeck mal kurz hinter dich, bitte.
Riech mal hinter dich. Nee. Hier ist so ruhig. Da war die ganze Zeit laut.
Bei mir war es auch laut. Ich meine, dieses irgendwie, dieses De La Muerto.
De La Muerto?
Ist ja Halloween eigentlich. Also.
Pero.
Sí, claro.
Sí, claro.
Comprendo Alemania.
Pero no,
mi sí, claro, el fuego. Aber ungefähr zur gleichen Zeit wie Halloween, ne?
Ja.
Ich habe Halloween auch nur dadurch mitbekommen, dass es laut war.
Laut wurde, ja.
Ansonsten habe ich, das ist einfach dann so, dadurch kann man einfach in so einer Skala, wann die Lautstärke, wo ist die Feiertage rausfiltern. Ja. Aber ansonsten habe ich nichts mitbekommen. Adams Family habe ich geschaut, schaue ich immer zu Halloween.
Sehr
guter
gut.
Film. Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Da. Das ist ein guter Film. Macht immer Spaß.
Okay. Ja.
Aber mehr auch nicht.
Ich wiege jetzt, das ist mir völlig unangenehm, aber ich habe mich gestern gewogen und ich habe eine Grenze überschritten, wo ich sage, das kann nicht sein. Diese Grenze habe ich nicht gedacht, dass ich die erlebe.
Die Huni oder was?
Ich habe die dreistellige Grenze.
Du hast eine Huni?
Mit Klamotten.
Warum wiegst du mit Klamotten?
Ich bin abends zu Hause und dachte mir, komm, jetzt mal wiegen. Jetzt mal schön auf die Waage stellen. Mit Pulli tatsächlich, aber auch mit Hose. Ohne Schuhe, aber 100 Kilo genau.
Wow.
Und dann dachte ich mir,
ich erinnere mich auch noch an meine erste 100.
Das kann nicht wahr sein. Wann war deine erste 100?
16, glaube ich.
Aber dann habe ich im Internet nachgeguckt.
Aber ich sag mal, die erste 100 ist nichts im Vergleich zur zweiten. Freue dich auf die zweite.
Die 200.
Ja. Das ist nochmal.
Da kann und dann habe ich geguckt, was ich denn für ein Gewicht haben müsste bei immerhin 1,97. Und dann stand da, dann bin ich mal runtergegangen. Weil bei 100 stand leichtes Übergewicht. Bei 97 stand Normalgewicht. Und bei 75 stand auch noch Normalgewicht.
Okay.
Und bei 74 stand leichtes Untergewicht. Das heißt, ich kann 75 Kilo. Ich kann 25 Kilo weniger wiegen als jetzt und hätte noch Normalgewicht. Holy smokes. Ich muss dringend Sport machen. Ich dachte, Wahnsinn. Ein bisschen Maya-Pyramiden beklettern reicht.
Ja, nicht, wenn du dir so 7 Burritos reinpfefferst daneben.
Ja, die ist so gesund, der Salat drin, Fleisch drin, Brot drin. Ist doch gut.
Was ist eigentlich aus deinem Bild geworden? Ich habe ganz, also komischerweise haben mir Leute ganz oft geschrieben, so, hey, also erstmal soll ich dir mitteilen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass bei diesen Speditionsfirmen niemand rangeht. Gut, also fuck? Ist mitgeteilt also
an der Stelle. Das ist nicht passiert. Mir sagen viele Leute nämlich Dinge, die dich betreffen.
Ich weiß nicht, was
niemand,
los ist.
Niemand weiß, wer wir uns auch nicht mehr vorstellen seit 80 Folgen. Weiß niemand mehr, ja, wer ist. Du bist Stefan, ich bin Florentin.
Das kann gut sein. Das stimmt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass die Leute uns vielleicht wirklich verwechseln.
Wenn du bei Folge 50 eingestiegen bist, weißt du nichts über uns. Naja. Wollen wir uns mal vorstellen, vielleicht für alle nochmal?
Okay, also dann fang mal an.
Okay, ja, also mein Name ist Stefan, ich bin 24 Jahre alt mittlerweile, ich bin nicht mehr 19. War ein Running Gag damals, hört mal rein in die früheren Folgen. Bin 1,97 groß, hab, würde ich sagen, dunkelblonde Haare, bin in der Nähe des Ruhrgebiets aufgewachsen und ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und bin gespannt, was ihr alle so sagt.
Und wenn du dich jetzt mal so mit drei Adjektiven beschreiben würdest?
Spritzig, frisch und irre.
Mhm. Okay. Und welche Musik hörst du gerne?
Ich höre gern, wahnsinnig gern klassische Musik, wahnsinnig gern Film-Soundtracks. Ich höre aber auch gern Rockmusik. Zum Beispiel sowas wie The Who gefällt mir sehr gerne.
Okay,
gern.
Kannst du jetzt oder mal so deine Leidenschaft für Rockmusik in so ein Ruf, so ein Rock'n'Roll-Ruf.
Yeah. Hey, Rock'n'Roll.
Ah, oh, geil, krass. Yeah, ja, cool. Ja, freut mich. Ja, ja, herzlich willkommen, Stefan.
Dankeschön. Ja, was ist denn mit dir, Florentin?
Ja, wie schon gesagt, ich heiße Florentin. Bin in Bayern geboren, wohne jetzt hier in Köln und Hamburg manchmal. Und ja, bin 27 Jahre alt und ich habe also verschiedene
Gut, Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Genau, nur kurz was, damit ihr wisst, wer wir sind. Diese Sache mit dem Bild. kurz mal Recap.
Stefan hat sich ein sündhaft teures Bild ersteigert.
Ja.
Ein sündhaft teures, potthässliches Bild. Das aber noch nicht, und das ist tatsächlich interessant. Ich habe heute noch mal auf der Pufopedia nachgeschaut. Bis jetzt wurde es noch nicht geleakt.
Nein.
Noch niemand, die Öffentlichkeit kennt nicht das Bild, das Stefan ersteigert hat.
Nee, ich habe viel
gefragt. Niemand weiß, wie es aussieht.
Ich habe mir gedacht, ich schick's niemandem außer einem. Einem habe ich es dann geschickt auf Nachfrage, aber bislang ist es noch nicht geleakt
worden. Wow. Das ist das Tolle an der Podcast-UFO-Community. Ihr haltet dicht. Und das ist schön.
Oder ihr hasst euch. Und deswegen
teilt ihr. Oh, ihr wisst nicht, wie man Bilder im Internet hochlädt.
Das kann alles sein. Ich habe ein Bild ersteigert in einem Auktionshaus und bin da hingefahren, habe nicht genau abschätzen können, was diese Maßen bedeuten. Ich habe aber auch nicht richtig nachgeschaut. Das Bild habe ich dann ich habe mir einen großen LKW geliehen, bin da hingefahren in Düsseldorf. Dann wurde ich schon begrüßt mit den Worten: Ah, haben Sie jetzt ein passendes Fahrzeug? Die haben es mir reingetragen.
Vollidiot.
Die haben es mir reingetragen, ich bin zu mir gefahren, habe das rausgetragen, alleine. Dabei ist es mir so komischerweise gegen den Rand des LKWs.
Aber hattest du Styropor?
Nein, gar nicht.
Keine Styropor?
Loses Bild.
Gar nicht.
Denen ist es scheißegal.
Aber ohne Rahmen.
Naja, es ist Leinwand halt. Es ist eine große Leinwand, ne? Und deswegen brauchst du da ja keinen Rahmen. Und dann habe ich es genommen, reingetragen und jetzt hängt es bei mir zu Hause. Und nimmt die ganze Wand meines Wohnzimmers ein. Und es sieht aus wie ein Museumsraum, der eigens dafür hergerichtet wurde, dieses Bild auszustellen.
Kennt man ja manchmal. Es ist wirklich komplett abschlüssig, einfach eine Wand. Das stelle ich mir so gut vor. Einfach.
Nee, nee. Ich zeig's dir mal gerade. Das ist es. Dann rechts daneben ist ein großes Bild for scale. Aber ist schon schön.
Naja, ja. Es trifft jetzt nicht ganz meinen Geschmack. Das musst du selber entscheiden. Bist du zufrieden damit?
Ja, sehr. Ich finde es auch wirklich wahnsinnig schön.
Ja?
Ja. Ich bin ein Fan. Das ist genau die Art Stil, die mir gefällt. Aber es ist schon wirklich schön. Ich mag es sehr gern. Die Farben passen auch sehr gut in die Wohnung. Hätte auch hinten losgehen können. Es war ja mehr so ein Testgebot. Und ich habe es abgeholt und das hängt jetzt bei mir. Vielen Dank für die vielen Angebote.
Ja, vielen Dank, es reicht jetzt aber auch wieder. Und ich wollte auch ein Bild in meinem Zimmer haben.
Yeah.
Ich bin ja in Köln in eine WG gezogen. Und das war für mich so ein Punkt, ich fange ein neues Leben an. So, ich bin jetzt wirklich auch ein. Man hat ja manchmal so den
Wunsch. Bist du hier jetzt in eine WG gezogen?
Nee, vor langer, langer Zeit.
Ja.
Und man hat ja manchmal so den Wunsch, sich selbst zu überwinden, so das alte Ich zurückzulassen und sagen so: Nee, ich setze mich jetzt mit denen jeden Abend an den Küchentisch und rede mit denen und entwickle tiefschürfende Freundschaften und auch rede auch mal über so Politik oder sowas und rede mit denen und so: Ey, wie läuft das Studium und so? Und ich wirklich dann auch mal so ein Kalur nebenbei wegtrinken. Und dann dachte ich mir, okay, anfangen werde ich diese Reise mit einem Bild. Ich will ein Bild in meinem Zimmer haben, weil ich lebe sehr karg. Ich habe fast nichts. Und deswegen,
du lebst wie ein Gefängnisinsasse. Nee, ich glaube, deutsche Gefängnisinsassen, wo so die Betonung auch auf Resozialisierung liegt, da lebst du weit drunter unter dem
Standard. Ja, total. Also stellt euch so Tower of London vor. So wirklich so Grotte. So
Kerker. Du hast kein Bett. Also das ist wirklich der, ja. Ich habe viel Diskussion mit dir geführt, warum Betten gut sind. Aber alles hat dich nicht interessiert. Wie viel man Wasser man verliert nachts. Nein.
Nee.
Und du hast kein Bett.
Hab kein Bett. Und mein erster Schritt, ein neuer Mensch zu werden, war, ich will ein Bild in meinem Zimmer hängen haben. Ich will wirklich ein wohnliches Zimmer. Und hab ein Bild, aber ich wollte kein Bild kaufen. Und deswegen habe ich ein Bild selber gemalt. Mhm. Ich habe selber ein Bild gemalt, das in meinem Zimmer hing und seit bis heute in meinem Zimmer immer noch hängt. Hast du das eigentlich jemals gesehen?
Nee, was hast du gemalt?
Ich hab,
du hast versucht, was nachzumalen. Ich weiß,
genau,
aus der Eric Andre Show.
Genau, ich habe das Bild aus der Eric Andre Show nachgemalt.
Ja.
Das ist so rot und dann drei beige Rahmen ineinander.
Ja, ja.
So.
Aber ist es gelungen? Würdest du sagen, es ist gelungen?
Naja, es sind ja einfach nur geometrische Formen und dann habe ich das halt so abgeklebt mit Krepppapier. Und habe das halt nachgezogen. Das Problem ist halt, dass es gar nicht so leicht ist, eine gleichmäßige Farbe hinzubekommen.
Vor allem, wenn du die mischen musst.
Wenn du die mischen musst und dann die auch so aufzutragen, dass man keine Schlieren sieht, also und so, ne? Das ist auch nicht so leicht. Und dann hast du halt teilweise die drüber und so. Und aber das war tatsächlich erfolgreich. Bis heute habe ich das drinstehen. Ich habe mir beim Baumarkt einfach die größte Leinwand gekauft, die hatten.
Ja.
Die hatten aber nur noch eine Leinwand übrig und die war so ein bisschen geknickt.
Ist es geknickt?
Dachte ich mir auch so, ja, aber ich kann jetzt nicht einen kleineren nehmen. Wenn du schon ein Bild malst, dann mal ein großes, glaube ich, ist von Picasso.
Von Detective Picasso. Um mal ein paar Meter-Ebenen zu durchbrechen.
Und hab dann das Bild gemalt. Ist ja auch oft so, das ist ja so ein psychologischer Effekt, dass du das letzte Ding nicht nehmen willst.
Ja.
Zum Beispiel muss ja in Deutschland, müssen Bäckereien, also so Bäckereien in Supermärkten, ne? So im Eingangsbereich ja. Supermarkt. Wenn
ja,
du reinkommst, hast du nächstes Mal so eine Bäckerei.
Ja,
die müssen ja bis zum Ladenschluss dafür sorgen, dass ihre Auslage komplett gefüllt ist.
Was zur Hölle? Warum?
Weil die damit sicherstellen, dass du nicht das ist das letzte Stück, das nimmt eh niemand mehr.
Weil die meinem Gefühl zuvorkommen wollen?
Ja, die verkaufen mehr, wenn die Regale voll sind. Hm. Weil die Leute dann das Gefühl haben, ich habe gute Auswahl, ich krieg noch was Gutes. Wohingegen, wenn nur noch so ein krümeliges Kuchenstück da ist, dann kauft es niemand mehr. Und der Kuchen selber ist ja wertlos. Hauptsache, die kaufen noch ein Stück. Und wenn dann die letzten 11 weggeschmissen werden, ist egal.
Das war so weird, ganz kurzer Einschub, weil mir gerade einfällt. Das Brotkaufen in Mexiko ist, also hört mir, das Land soll mir bitte kurz zuhören, weil es ist so einfach zu beheben, dieses massive Problem, was ihr da habt. Also, da liegen überall, ich bin in einen riesen Supermarkt reingelaufen, der hieß Chedraui. Oder ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Chedraui. Keine Ahnung, war für mich einfach, ich habe die ganze Zeit einfach das nicht akzeptiert als Wort. Mein deutsches Gehirn. Und dann bin ich da reingelaufen, es war ein riesen Supermarkt, wie so Metrogröße, aber halt ein Supermarkt. Und dann gab es eine Abteilung, so das Land, das Brotland. Da waren überall verschiedene Brote und so ein riesen Haufen mit Kuchen. Da habe ich im Nachhinein erst verstanden, dass das der Dia de los Muertos, der Totenkuchen ist. Und alle Familien sind zur Kasse gegangen, hatten diesen Kuchen. Jede einzelne Familie hat diesen Kuchen in der Hand.
Was ist das für ein Kuchen?
So ein Hefekuchen, so süßer Hefekuchen. Habe ich mal probiert. Gar nicht mal so gut.
Aber einfach wie so ein, okay. Mhm.
So ein großer Hefering, so süß. Mhm. Ein bisschen wie so ein St. Martins Brezel in nicht so ganz so geil als Kuchen. Das klingt wiederum ganz gut.
Also der kleinste deutsche Feiertag, St. Martins, hat besseres Essen als der größte mexikanische Feiertag.
Nee, das will ich nicht damit sagen.
Nein, das hast du damit gesagt.
Und dann liegt überall in diesem Brotland, wie einem offenen Backwerk, halt einfach verschiedene Brote rum, sehr viel Auswahl. Und überall sagen Zangen dabei, bei den verschiedenen Sorten. Ich habe aber nicht gefunden, wo soll ich die, da liegen überall Zangen, okay. Ich habe diese Tüten gesucht die ganze Zeit.
Ja.
Wo sind die Tüten, mit denen man dann zur Kasse geht und dann guckt die sich an und dann tippt die das in die Kasse ein und dann kannst du es mitnehmen. Gab's nicht. Ich bin da wirklich eine halbe Stunde rumgelaufen. Dann habe ich gesehen, da ist eine Art Parallelkasse. Und da an dieser Parallelkasse ist ein großer Stapel an Tabletts. Und dann nimmst du dir ein Tablett, wo noch so Kuchenreste von dem Vorgänger drauf waren. Du nimmst dir so einen Riesen, das ist wahnsinnig schwer, weil es so ein gusseisernes Tablett ist, riesig groß auch. Das nimmst du dir, ist wahnsinnig schwer an sich schon, packst dann da deine ganzen Brötchen drauf mit den Zangen, die da rumliegen, nimmst alles, was du willst und dann stellst du dich an bei dieser Parallelkasse. Und die ist lächerlich voll. Warum? Weil da jemand ist, der große Papiertüten hat, dann diese großen Tabletten, die schweren Gusseisen-Tablette in Empfang nimmt, mit einer Zange bei sich dann
noch eine Zange
nimmt und dann von dem Tablett in eine große Tüte macht und das einzeln in die Kasse eintippt, wiegt diese Tüte auf, wenn ich zumacht, dann, wie wir das von der Fleischtheke kennen, so ein Etikett vorne drauf machst, dir das gibt und dann kannst du den Einkauf fortsetzen und dann kannst du damit zur Kasse gehen und das bezahlen. Das ist lächerlich.
Niemand mag Kassen in Supermärkten.
Und du stehst eine halbe Stunde an, bis diese Frau diese ganzen Brötchen einpackt, einzeln nochmal. Die muss jedes einzelne Brötchen mit einer Zange anfassen, weil die darfst du ja nicht selber anfassen dann, und um diese Tüte zu packen. Das ist bescheuert. Und du gehst einfach 3 Stunden bis in den Supermarkt. Und ich bin jeden Tag im Hellen in diesen Supermarkt gegangen und bin rausgegangen, es war dunkel. Das war wirklich weird. Das ist ein System, was broken ist.
Ich glaube aber, du sprichst ja, glaube ich, ein großes Thema der Völkerverständigung an. Es bräuchte so ein Ministerium für gute Ideen.
Ja, wir haben hier was gelöst.
Ja, genau.
Krankenversicherung, Deutschland hebt die Hand. Wir haben dann ein gutes System.
Ja.
Hat sich jahrelang bewährt, weil wir es relativ spät entwickeln mussten. Wir kriegen das hin.
Ja.
Leute, schaut mal bei uns.
Oder so, hey Leute, die Ampel. Nur Ampel.
Ja. Oder so. Die Franzosen, Kreisverkehre, Leute. Kreisverkehre.
Aber das Problem ist, wie macht man das? Also das Problem ist, du wirst halt als Land arrogant angeschaut, wenn wir jetzt als die Deutschen sagen, wir schicken jetzt einfach einen Deutschen in jedes Land der Welt und das geht einfach zu dem Regierungsoberhaupt und sagt, pass auf, was wir ganz gut machen.
Ich bin missionarisch. Also
ja, es ist schon.
Kreuz, aber einfach, von Kreuzzug.
Ja, aber einfach nur mal so auf den Teller legen. Einfach nur mal so brainstormen. So, irgendwie, keine Ahnung, bei euch stirbt jeder Zweite an Syphilis. Vielleicht habt ihr da irgendwas falsch gemacht. So, aber dann eigentlich müsste es jedes Land machen, dass auch irgendwie die Peruaner zu uns kommen und sagen, hier,
ja, was?
So, keine Ahnung, wir haben ja diesen
Alpaka-Zucht,
diesen
Softcake. Bei uns jahrelang Riesenprobleme.
Ja, ja.
Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es gelöst. Bueno,
ja.
Nimmt es auch an. Wir sagen, wir haben keine Alpakas.
Es gab ja auch diesen großen Finanzskandal mit dem großen Steuerbetrug, Cum-Ex. Wo dann auch irgendwie ein europäisches Land hat es gecheckt und ist denen auf die Schliche gekommen, aber die konnten in anderen europäischen Ländern einfach weitermachen, weil die Finanzämter nicht miteinander gesprochen haben. Und das ist ja total bescheuert, weil dann das gleiche Prinzip müsste man auf alles übertragen, weil es gibt bestimmt Kuchenbetrüger in diesem Land. Es gibt hundertprozentig Kuchenbetrüger in diesem Land. Und es gibt auch italienische Kuchenbetrüger und französische Kuchenbetrüger. Aber wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann kriegen wir das nie unter Kontrolle.
Ja.
Das heißt, wir bräuchten so ein Aus.
Und ich würde so gerne mal so eine Lidl-Tüte mitnehmen, die durchsichtig ist.
Ja.
Und dann
einmal so dem mexikanischen Staats überhaupt so auf den Teller.
Und
mal
hinlegen und sagen, okay, so. Das war's. Und dann auch.
Arrivando.
Nee, das müsst ihr nicht nehmen. Einfach mal die Hände hochnehmen und sagen, ja, guck's mal an.
Ja.
Wenn ihr Fragen habt, fragt.
Vielleicht so anonym an die Botschaft schicken.
Ich lasse
einfach mit so einem Zwinker-Smiley.
Ich lasse mal meine Nummer hier. Mal gucken, was sie sagen.
Ja.
Und ob die dann nach einem Jahr wieder hinfahren und gucken, ob sie jetzt auch diese durchsichtigen Tüten nehmen, wo jeder seine Brötchen reinmacht und dann kann an der Kasse jemand sofort sehen und muss es nicht wieder verpacken.
Du hast ja die Zange schon. Wenn du das Brot schon in der Zange hast, dann kannst du es ja einfach in die Tüte tun.
Ich war kurz davor zu sagen, Leute, die Zangen sind nicht euer Problem. Ich will euch nicht meine europäische Denkweise aufoktroyieren.
Ja, ja. Das Ministerium für gute Ideen. Jedes Land braucht ein Ministerium für gute Ideen. Und die tauschen sich dann einfach aus und sagen, guck mal, so was macht ihr denn gut? Und dann lässt man einfach so einfach austauschen.
In jedem Land sind Systeme kaputt.
Ja.
Und ich glaube aber insgesamt haben sehr viele Länder Antworten gefunden auf Dinge, weil manche Länder haben verschiedene Schwerpunkte gehabt. Deutschland hat halt so einen Ingenieurschwerpunkt gehabt. Amerika hat den Unterhaltungsvorsprung gehabt. Und da muss man einfach mal so ein bisschen gucken, dass man einmal sich einfach mal updatet.
Also du meinst, dass dann so ein amerikanischer Showrunner zu uns kommt und sich so eine Late-Night-Show anguckt und sagt, Freunde, ihr macht das alles falsch.
Ja, oder so ein amerikanisches Streaming-Unternehmen einfach mal in anderen Ländern auch Serien produziert zum Beispiel. Mhm. Das finde ich wahnsinnig interessant, diese Vorstellung.
Habe ich letztens auf DWDL was gelesen. Hugo Egon Balder soll ja jetzt tatsächlich noch eine neue Sendung machen auf Sat.1.
Nein, aber das Einzige, was ich sagen will, ist doch toll, wenn die jetzt anfangen in anderen Ländern quasi mit dem Geld, was sie haben, und mit dem System, was sie etabliert haben und was bei denen sich bewährt hat, in anderen Ländern was zu machen.
Ja, aber sind Serien noch cool? Ich weiß, ich finde mittlerweile hat Amazon Prime auch so viele geile Serien.
Weiß ich nicht. Ich komme schon allein nicht durch diese mies programmierte Seite.
Ey, aber Sky, Succession, mega geile Serie, ja. Game of Thrones sowieso, so viele geile Serien.
Tut sich jetzt mit Netflix zusammen, ich glaube, da kann ich ruhigen Gewissens sagen, super, toll.
Du hast ja mitgeschrieben bei der Serie, die bald rauskommt, auf Netflix, deutsche Serie. Gibt es in der Serie eine Traumsequenz? Blinzel mich jetzt entweder einmal an für ja oder zweimal für Hilfe. Ich habe
eine Traumsequenz, meinst du?
Ja, gibt es eine Traumsequenz?
Was ist ja?
Einmal.
Ich wiederhole die Frage. Was ist nein?
Ja ist einmal blinzeln, nein ist zweimal blinzeln. Eine Reaktion ist mir vertraglich untersagt. Ich kann es nur einfach nicht mehr sehen, ey. Jede fucking Serie hat Traumsequenzen. Jede. Und jede Serie wird achronologisch erzählt. In jeder Serie hat man Flashbacks. In jeder Serie hat man Flashbacks
zu Kindheit. Frag nochmal die Frage.
Gibt es in deiner Serie Flashbacks? Hast du was im Auge?
Ich hab was im Auge. Mein Auge zuckt.
Vor allem, ich glaube tatsächlich, dass Serien wieder schlechter werden. Ich glaube wirklich, Serien werden mir schlechter. Weil ich schau gerade auch Sopranos an. Einfach Sopranos.
Schaust immer Sopranos.
Eine No-Bullshit-Serie. Einfach A passiert, dann passiert B, ja,
ist so geil, oder?
Dann passiert C. Oh, wenn man and that's fucking it. Oh, Dr. Netflix. Nee. Hast keine Flashbacks, keine Voiceovers, keine Visionen, keine Träume, keine, oh, ist das, was die Person sieht, jetzt real oder nicht? Es ist alles, sind diese ganzen narrativen Mittel, die sich so abgegriffen haben, die einfach so, jetzt irgendwie auch die neue Staffel House of Cards. House of Cards hatte nie diese ständigen Flashbacks zu, wie war Frank Underwood in der Kindheit eigentlich? So, der wurde als Kind gemobbt, also ist er jetzt machtgeil. Die aktuelle Staffel hat das, obwohl sie es nie gebraucht hat. Mhm. Wo läuft House of Cards?
Netflix. Mag ich. Ich habe nichts gegen diese neue Staffel zu sagen. Außer, dass ich sie fantastisch finde. Also, aber.
Wann kann man denn die Serie sehen?
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr?
Ja.
Das ist ja gar nicht mehr so lange hin.
Nee, weiß ich nicht. Ich bin zum ersten Mal in dieser Lage, wo ich nicht weiß, was kann ich sagen? Mal gucken. Bald bestimmt mehr.
Du wirst auf jeden Fall, sobald es möglich ist, alles aufklären und fragen.
Klar, wir können auch mal so eine Audiokommentarsache machen.
Ja, gerne, auf jeden Fall. Da kommentieren wir beide die gesamte Staffel. Und nicht nur so, okay, und wie hast du das gemacht? Und wie hast du das so brillant hinbekommen?
Und dieser Flashback, was soll der fucking Scheiß? Nee, ich bin gespannt. Ich freue mich da sehr drauf, wenn ich da mehr drüber sagen darf und ihr mehr davon sehen könnt.
Gut, es gibt in Sopranos eine Koma-Sequenz, wo er lange im Koma ist. Okay. Aber das ist auch erst Staffel 6 oder so.
Apropos, wo du gerade dabei warst, schon mal prophylaktisch zu verhindern, dass Leute schreiben. Wir kommen zur Rubrik Gegendarstellung.
Dingelingeling, tut uns leid.
Sorry, Gegendarstellung. Hefe sind keine Bakterien.
Tut uns leid.
Hefe ist ein fucking Pilz. Am besten hat mir der Kommentar gefallen, der einfach Pilz unter die Folge geschrieben hat. Und ich wusste sofort, ja, klar.
Ja, ist ein Pilz.
Dankeschön. Das hilft. Nicht, ich bin Professor für Hefe und ich habe das in Asien studiert. Und deswegen weiß ich, dass es ist glaube ich, tatsächlich eine Art, was hat einer geschrieben, einer der Organismen, die uns sehr, die menschenähnlicher sind noch als Bakterien. Das heißt, also zum einen, weil es Pilz, ich glaube, Pilz als Organismus ist uns schon näher als ein Bakterium, aber es fand ich sehr gruselig, dass dieser Würfel und menschenähnlicher ist als Bakterien, fand ich gruselig. Möchte ich nicht weiter drüber nachdenken. Ich habe mir auch seitdem nicht mehr mal Brötchen gemacht abends. Kleine Brötchen. Boah, es ist aber auch hier viel.
Oh, dieser Herr Netflix, was will er wieder?
Kein Ton. Welche Anrufe haben 8-mal?
Ach, scheiße. Mittlerweile haben wir das Gefühl, wir werden hier ein bisschen sabotiert. Und man versteckt immer unsere Mikrofone hier.
Ich dachte, es wäre ein pädagogisches Mittel, ein pädagogisches Stilmittel des Lektionerteilens.
Ja.
So, weil wir lassen das immer ein bisschen rumstehen, muss man sagen. Wir sind nicht so richtig, wir sind, gehen nicht so mega gut um mit dem Material. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es mal weggeschoben wird, wurde auch schon mal weggeschoben. Und dann wurde gesagt, ja, und das hätte passiert, wenn er es immer so da rumstehen lässt. Dann würde sie mit klauen. Und dann sagt man, ja, sorry, Entschuldigung. Ja,
wir versprechen es nicht mehr zu machen.
Sorry, Dennis. Und dann bringt das einem wieder und dann stand es nur hinterm Vorhang. Und das war gerade wieder weg.
Du warst aber kein freches Kind, oder? Kein ungezogenes Kind.
Nee, ich war wahnsinnig anstrengend, glaube ich, weil ich die kontinuierlich gesprochen habe und so Phasen hatte, in denen ich meine Tante sagt immer, weil es gab immer diesen Familienmittwoch. Und jeden Mittwoch bin ich aus meiner Heimatstadt mit meinen Eltern nach Dortmund gefahren, wo meine Oma gewohnt hat. Und da kamen mein Cousin und meine Cousine immer zusammen, drei Familien, und haben uns mit Oma getroffen. Die drei Kinder, meine Oma. Und jeden Mittwoch hatte ich ein anderes Kostüm an, habe eine andere Rolle personifiziert und eine andere Phase gehabt. Hier, meistens war das verbunden mit einem Film, den ich gesehen habe, einem Stück, was ich gesehen habe, oder ein Was-ist-was-Buch, was mir geschenkt wurde oder so. Wenn Oma mir am Mittwoch ein Tutanchamun-Buch, das habe ich immer noch, geschenkt hat, hatte ich den Mittwoch darauf so eine Ägypter-Phase und bin dann mit so einem Pharaonen-Scheiß. Das war wahnsinnig anstrengend, glaube ich.
Und wahnsinnig, du hast dann Pharao gespielt? Der achtjährige Stefan war Pharao-Stefan?
Klar, und da mussten auch alle mitmachen und so einen Scheiß. Und habe ich immer alle in so Rollenspielen eingebunden. Das ist fast anstrengender als frech. Dann lieber ein Arschloch.
Ja. Dann lieber irgendwie so einmal im Jahr von der Polizeistation abgeholt werden.
Ja, genau.
Anstatt ständig irgendwie, Aladdin, halt
deine Scheißfresse. Ja, aber das hatte zumindest so eine Dino-Phase, hatte doch jeder. Eine Ritterphase, eine Dino-Phase, Polizeiphase.
Ja.
Wo man nur einmal kurz alle Dinos auswendig konnte. Und dann bin ich in die Schule gekommen und das Erste, was der Biolehrer gesagt hat, war irgendwie, ja, wir müssen jetzt die scheiß Dinosaurier durchnehmen. Was soll uns das bringen? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Das heißt hier, und dann dachte ich mir, jetzt fragt er bestimmt.
Mit deinem Dino-Hut.
Ja, und ich so, Mann, das kann doch nicht sein. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt stellt er wenigstens die Fragen, wie diese verschiedenen Dinosaurier heißen. Aber er stand da einfach, ja, ist der Brachiosaurus, Ankylosaurus,
Pteranodon. Oh nein, und du konntest
nicht glänzen. Und ich dachte mir so, scheiße, fuck, das hätte ich da nicht richtig glänzen können, ja.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Schule die Dinosaurier gelernt haben, ehrlich gesagt.
Nee. Was habt ihr bei euch gelernt?
Ja, ich finde es total verrückt, dass man, also ich erinnere mich, dass wir im Geschichtsunterricht wirklich chronologisch angefangen haben.
Ja.
In meinen Augen ist das nicht die beste Art, Geschichte zu lernen. Zu sagen, wir fangen in der Steinzeit an.
Lass uns mit gestern anfangen.
Ja, das war gestern.
Gestern war Mathe, die ersten beiden Stunden. Geschichte.
Aber einfach irgendwie, keine Ahnung, dass man irgendwo anfängt, wo es aufregend ist und nicht in der Steinzeit, wo man einfach sagt, ja, dann ist ein Blitz eingeschlagen und dann gab es Feuer und dann hatten die Feuer.
Und dann haben die einen Gott angebetet, der Blitze macht.
Aber wir wissen nicht, wie der Gott hieß. Und dann haben die Sachen gemalt an die Wand, vielleicht aber auch nicht.
Ja, oder wir fahren jetzt ins Neandertal und gucken uns an, wie die gelebt haben.
Ja.
Und die ganze Klasse, yeah.
Vielleicht ist aber auch eine Fälschung. Vielleicht haben es französische Paläontologen gefälscht im Jahre 1602. Wow, das Ding toll. Nee. Wir sind noch in der Bronzezeit. Und dann kam die Bronzezeit. Und alle so, was ist Bronze?
So, das ist der Zeitpunkt, wo sich die Kaffeemaschine abstellt, wo wir durch sind mit der Folge.
Das war unser großes,
wahnsinnig spät.
Unsere große 150. Folge. unser großes Jubiläum.
100, Jan Böhmermann, 150. Wir chillen nichts. Und uns ist alles scheißegal.
Also, falls ihr euch gefragt habt, wow, was haben sie vorbereitet für die Folge 150, für das große Jubiläum? Nichts.
Man muss dazu sagen, wir haben nächste Woche aber auch den nächsten Live-Auftritt in Hamburg.
Bin sehr gespannt. Kommt alle vorbei. Also, alle, die Tickets
haben. Ja, genau. Kommt bitte vorbei, sonst wird es echt unangenehm. Und da haben wir tolle Sachen vorbereitet. Mit tollen Gästen und Musiknummern und wirkt mich ab.
Das wird fantastisch. Auch noch vielen Dank für das Intro an Chris.
Ihr Name einfügen.
Wir sprechen das dann später ein. Ansonsten haut rein.
Sprich vielen Dank. Immer noch selber wieder ein? Sprichst du das denn ein?
Ansonsten vielen Dank.
Nee, baust du dir ein Mikrofon zu Hause auf?
Und macht's gut. Vielen Dank. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Wir heben ab.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.